Ich begrüße euch alle ganz herzlich, Gemeinde Lüneburg, und erwartet, mein Name ist Daniel Wildemann und das ist ein Video. Also, der Hintergrund war, ich war eigentlich eingeteilt in einer anderen Gemeinde, deren Namen ich hier nicht nennen werde, und habe dann gestern mal gefragt, wann geht's los, wo ist die genaue Adresse und so, und wie jetzt, wehe, du kommst, also wir haben jetzt was ganz anderes geplant. Da habe ich gedacht, na gut, also die haben andere Pläne, da will ich mich nicht aufdrängen. Und da fiel mir ein, dass Timo herumgemailt hatte, ob für heute hier noch jemand einspringen konnte. Und so hat das geklappt. Und ich habe sogar auch Wasser hier. Ist das für mich? Wunderbar. Das werdet ihr noch bereuen. Ich habe es wahrscheinlich schon das letzte Mal gesagt. Wenn ich Wasser habe, kann ich viel länger predigen. Gut, wir wollen heute einsteigen und es gibt was Nagelneues. Also die Predigt ist keine 48 Stunden alt. Und ihr müsst sie als Erste aushalten, weil ich muss natürlich ein bisschen ausprobieren, ne? Aber springen wir gleich mal rein. Und sie hat ein bisschen was zu tun. Diejenigen, die in der Gruppe waren, die hier vorne war, da wo ich auch war und unsere Diskussion verfolgt haben, die werden vielleicht hier auch Parallelen finden. Es geht um, also ich habe sie überschrieben, das hättet ihr wohl gerne. Und es geht um ein Gleichnis Jesu. Aber vorher eine kleine Einleitung, um uns mal ein bisschen darauf einzustimmen. Auch Sabbatschule, Bibelgespräch vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 war das, da hatten wir, weil wir sie ja so lieben, die Offenbarung am Wickel. Und ich erinnere mich, ich war in einer kleineren Gemeinde und da war auch ein Bibelgespräch. Und da war ein sehr engagierter Bruder, der leitete dieses Bibelgespräch. Und es ging also um die letzten, Kapitel der Bibel, des Buches Offenbarung. Also da, wo es zum großen Showdown kommt. Ne? Also diese Szene, das himmlische Jerusalem ist gerade auf der Erde gelandet. Und die große Uruk-hai-Armee von Saruman macht sich bereit zum Sturm auf Helms Klamm. Also das müsst ihr euch jetzt so innerlich vorstellen. Das ist ja, ich glaube, Kapitel 19 oder 20 ist es. Und da stellte jemand die Frage in dieser Bibelgesprächsgruppe, ob das Ganze jetzt nicht auch ein bisschen grausam ist. Also ein bisschen brutal. Ne? Jetzt auch für die Erlösten, die dann da jetzt in diesem neuen Jerusalem sind und dann mit ansehen müssen, wie da alle mit Feuer und Schwefel geröstet werden. Ja. Auch die ganzen ungläubigen Verwandten oder Freunde, die man so kennt, also gucken wir dann da und haben dann sozusagen Logenplatz beim Weltuntergang. Und ich fand, das war ein ganz guter Einwand, ob das denn jetzt so eine prickelnde Szene ist. Hat ja auch irgendwas Befremdliches und eigentlich will ich da auch nicht dabei sein. Aber der liebe Bruder, der war nicht aus dem Konzept zu bringen. Ne? Den hat das gar nicht gestört. Er beharrte darauf, dass er jetzt schon jetzt sich darauf freute, auf dieser Zinne zu stehen und dabei zuzusehen, wie diese ganzen da jetzt in ihre atomaren Bestandteile zerlegt werden. Ne? Da würde er sich schon drauf freuen. Und ich fand es interessant, wie sehr die Einstellung an jedem Sabbat einem Zitat glich. Also ich fand es ein bisschen gruselig, aber mich erinnerte das an ein Zitat, das habe ich mal gelesen in einem Buch über die Apokalyptik. Also nicht nur die Offenbarung, sondern diese ganze apokalyptische Literatur, die es ja zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, auch gab. Und da meinte dieser, und das wird uns nicht passen, dieses Zitat, ich habe das auch nicht das Zitat rausgesucht, aber der war der Meinung, naja, die Offenbarung wurde geschrieben, weil Jesus ja mit friedfertigen Mitteln das nicht zu Ende gebracht hatte, den Job, und jetzt nochmal zurückkommen muss, um das mit Gewalt zu beenden. Das war so seine These. Ich dachte, oh naja, da würde sich dieser Bruder da ja wahrscheinlich ganz wohlfühlen. Die Frage ist also, war Jesus der Friedfertige, der lieber am Kreuz starb, als den Römern den Weg nach Hause zu weisen. Aber dann am Ende muss er nochmal zurückkommen, um dann nochmal das zu machen, was wir eigentlich von ihm erwartet haben. Und die noch wichtige Frage ist, und das sind so die beiden Leitfragen für heute, ist, wie viel Härte und Gewaltbereitschaft ist eigentlich in uns? In unseren Herzen, ist ja ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt hatte, als ich diesen Bruder da so vom Leder ziehen sah, der sagte, ja, am Ende, dann wird ordentlich reingehalten und so. Und dann, das ist richtig, ich habe gesagt, da ist ja aber auch irgendwie ein bisschen viel Rachegelüste sind da ja auch noch, also du musst auch mal einen Therapeuten aufsuchen. Ne? Und jetzt kommt die Überraschung dieses Tages. Die Predigt geht gar nicht über die Offenbarung. Die Predigt geht über ein Gleichnis von Jesus. Ja, und ihr könnt es gerne mit aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln am Start habt. Es ist ein Gleichnis im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel. Lukas 19, ab Vers 11 geht es los. Lukas 17, 18, 19, sehr spannende Kapitel. Da passiert ganz viel. Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem. Und viel passiert. Und jetzt lesen wir hier im Lukas im Kapitel 19, ab Vers 11 folgende Begebenheit und Gleichnis. Die Menge hörte Jesus zu. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis, denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Er sagte, ein vornehmer Mann wurde in ein fernes Land gerufen, um dort zum König gekrönt zu werden. Danach wollte er wieder zurückkehren. Vor seiner Abreise rief er 10 Diener zu sich und gab ihnen 10 Pfund Silber, mit denen sie in seiner Abwesenheit handeln sollten. Aber sein Volk hasste ihn und sandte ihm eine Abordnung nach, um ihm sagen zu lassen, dass sie ihn nicht zum König haben wollen. Als er zurückkam, ließ der König die Diener kommen, denen er das Geld gegeben hatte. Er wollte erfahren, was sie mit dem Geld anfangen und welche Erträge sie erzielt hätten. Der erste Diener berichtete, Herr, ich habe die ursprüngliche Summe verzehnfacht. Gut gemacht, rief der König, du bist ein vertrauenswürdiger Diener, du warst mit dem wenigen treu, das ich dir anvertraut habe. Deshalb werde ich dich zur Belohnung als Statthalter über 10 Städte machen. Der nächste Diener meldete, Herr, ich habe das Fünffache des ursprünglichen Betrags erwirtschaftet. Gut gemacht, sagte der König, du kannst Statthalter über 5 Städte sein. Der dritte Diener aber übergab ihm nur die ursprüngliche Summe und erklärte, ich habe es versteckt und sicher aufbewahrt. Ich hatte Angst, weil du ein so strenger Mann bist. Du nimmst, was dir nicht gehört und erntest, was du nicht gesät hast. Du schlechter Diener, fuhr der König fort. Streng soll ich sein, wenn du mich so gut kanntest und wusstest, wie streng ich bin. Warum hast du das Geld dann nicht auf die Bank gebracht, damit ich wenigstens Zinsen erhalte? Darauf wandte der König sich an die Umstehenden und befahl, nehmt diesem Diener das Geld ab und gebt es dem, der seinen Anteil verzehnfacht hat. Aber Herr, wandten sie ein, dieser Diener hat doch schon genug. Ja, entgegnete der König, aber denen, die ihren Anteil gut nutzen, wird noch mehr gegeben werden. Denen jedoch, die nicht treu damit umgehen, wird auch das Wenige, das sie haben, noch genommen werden. Und nun zu meinen Widersachern, die mich nicht zum König haben wollten, führt sie herein und schlachtet sie vor meinen Augen ab. Schönes Gleichnis, ne? Erbauliche Geschichte für diesen Sabbat. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen an die Arbeit machen bei diesem Gleichnis. Die meisten Predigten, die man zu diesem Gleichnis hört, bewegen sich irgendwo im eher so moralischen Sektor, ja, und wollen dir irgendwie so ein einfaches Fazit verkaufen nach dem Motto, naja, mit dem, was Gott dir gegeben hat, musst du halt einigermaßen vernünftig umgehen und dann, das wird meistens nicht so gesagt, aber wenn man im Duktus des Gleichnisses bleibt, dann wirst du auch am Ende nicht abgeschlachtet. Also das ist dann so die Moral. Ne? Gehe gut mit dem um, was du hast. Und ich habe ein bisschen meine Probleme damit, ob man damit dann schon fertig ist mit diesem Gleichnis. Ich habe ein bisschen Probleme, aber vielleicht ist die schnelle Moral, die wir ziehen, wenn wir diese Geschichte lesen, vielleicht ist das schon Teil des Problems. Vielleicht ist das Teil unseres menschlichen Problems. Dass wir die Gewalt, von der hier die Rede ist, dass wir die Methoden, von denen hier die Rede ist, dass wir die gar nicht mehr wahrnehmen. Dass wir sie für normal halten. Ja, wir halten sie sogar für göttlich. Ja, immerhin spricht Jesus, so meinen wir ja von sich selber oder von Gott. Wir müssen also, und vielleicht ist das auch das eigentliche Problem, auf das Jesus hinweisen will, auf das Problem in unserem Herzen und was wir für normal finden. Aber ein paar Hausaufgaben müssen wir noch machen, um das besser zu verstehen. Wenn wir ja genau hinschauen, und der eine oder die andere wird das auch schon gedacht haben, gesagt, das ähnelt einem anderen Gleichnis, das ich kenne, aber im Matthäusevangelium. Ja? Da ist von Talenten die Rede, hier ist nicht von Talenten die Rede, die verteilt werden. Und so gibt es natürlich in der Forschung immer die Streiterei, haben wir es hier mit dem gleichen Gleichnis zu tun, ist es nur anders erzählt. Ich glaube, es ist ein völlig anderes Gleichnis. Jesus erzählt eine andere Geschichte und es gibt genug Anhaltspunkte dafür. Also erstmal, der Zeit und der Ort hier im Lukas-Evangelium ist ganz anders. Ja, Jesus befindet sich noch vor Jerusalem. Er ist noch nicht eingezogen. Es wird gleich im Kapitel 20, werden wir das erfahren, was passiert, wenn er in Jerusalem einzieht. Aber jetzt noch nicht. Er ist also in Jericho. Wir haben hier auch eine andere Art, wie das Gleichnis erzählt wird. Es sind nämlich eigentlich zwei Geschichten in einer. Wir haben einmal die Geschichte von diesen Dienern, die kriegen Minen, sagte man früher, also Mina im Griechischen, diese Pfunde. Und wir haben auch die Geschichte sonderbar miteinander verknüpft von irgendeinem König, der eine Königsherrschaft empfangen soll, aber die wollen ihn nicht. Und also sind ja zwei Geschichten gleichzeitig. Wir haben andere Charaktere. Ja, im Matthäus-Evangelium haben wir drei Typen, hier haben wir 10. Auch wenn nur 3 davon eine Sprechrolle kriegen, aber es sind 10. Und wir haben, und das könnte schon ein erster Schlüssel sein für uns, da müssen wir aufpassen, wir haben einen anderen Anlass. Das ist nämlich ein Gleichnis, eines der seltenen Gleichnisse, wo uns erzählt wird, warum Jesus das erzählt. Am Anfang steht das ja, da steht, denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Und deswegen erzählt er dieses Gleichnis. Und jetzt machen wir noch eine zweite Runde. So weit konnten wir uns noch selber helfen, indem wir einfach vergleichen und die Texte lesen und genau hingucken. In einer zweiten Runde buddeln wir noch ein bisschen tiefer mit der Hilfe der Geschichtsschreibung. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Geschichtsstunde. Seid ihr bereit dafür? Ja, ich höre zumindest keinen Widerspruch, also mache ich weiter. Wenn wir das Ganze geschichtlich einbinden, also Jesus befindet sich wo? Das machen wir in der Schule. Wo befindet er sich? Bei Jericho. In Jericho, bei Jericho, also ja, Jericho. Ja? Ihr könnt gerne gucken auf euren Karten oder diejenigen, die schon mal eine Israel-Reise gemacht haben. Ich habe das 2-mal in meinem Leben gemacht. Da war ich in Jericho. Und das erste Mal war ich in Jericho. Die Geschichte könnte eine halbe Predigt füllen. Das war keine Studienreise, das war einfach nur während des Abiturs im Winter sind wir losgetrennt und haben gesagt, mal wie weit wir kommen. Und wir kamen bis nach Jericho, also bis fast Ägypten sind wir gekommen. Hatte aber null Ahnung vom Heiligen Land. Wir hatten von nichts eine Ahnung. Wir sind einfach immer nur weitergereist. Und irgendwann waren wir in Jerusalem, wussten nicht, wo wir schlafen sollten. Und haben auf einer verlassenen Baustelle unser Lager aufgerichtet. Und das war so kalt. Ich dachte, das ist doch Jerusalem, das muss doch hier alles. Ne? Und das war, Jerusalem ist auf 800 Meter Höhe, das waren Minusgrade. Wir haben die ganze Nacht nur gefroren. Und dann haben wir gesagt, das ist so eine Nacht hier, das machen wir nicht nochmal. Wir hatten ja kein Geld, wir haben immer irgendwo unter einem Baum geschlafen oder so. Wir dachten, endlich sind wir jetzt im Heiligen Land und dann ist hier warm. Dann hat uns jemand gesagt, ja, fahrt nach Jericho runter. Ne? Also sind wir nach Jericho runtergegurkt mit dem Bus und steigen da aus. T-Shirt-Wetter, 25 Grad. Die Zitronen und die Orangen hängen an den Bäumen. Herrlich, das Klima dort. Und das wussten die Leute damals auch schon. Ja. Nehmen wir zum Beispiel Herodes den Großen. Das ist der Herodes, von dem lernen wir in der Weihnachtsgeschichte. Ja? Herodes der Große, der ganz viele Bauaktivitäten entfaltet hat, der hat sich ja, wo hat er sich einen schicken Palast hingebaut? Ja, nicht in Jerusalem auf dem Berg, wo er schlottert im Winter, sondern unten schön in Jericho, wo das milde, warme Klima herrscht. Also da, wo die Leute zur Kur hinfahren, da hat er sich einen Palast gebaut. Das ist natürlich Herodes der Große, den hat Jesus kaum erlebt. Dann war der auch schon tot. Und sein Sohn oder einer seiner Söhne war Archelaus. Und dieser Archelaus, der repariert, als er an die Königsherrschaft kommt, der repariert diesen Palast, der schon ein bisschen in die, der musste nochmal abgegradet werden, der musste nochmal ein bisschen renoviert werden und ist da auch gerne. Nun ist dieser Archelaus aber ein ganz interessanter Charakter. Und damit befinden wir uns eigentlich schon knapp an der Zeit Jesu oder schon da hinein. Ja? Dieser Archelaus, der steht seinem Vater in Brutalität in nichts nach. Also Herodes der Große war schon einer, der war nicht zimperlich. Der konnte auch mal einen über die Klinge springen lassen, zum Beispiel seine eigene Frau, aber gut. Also Herodes und sein Sohn, der hat es noch schlimmer getrieben. Das war ein brutaler Tyrann. So brutal war dieser Knabe, dass man eine Beschwerde nach Rom schickte und ihn anklagte der Tyrannei und der Gewaltherrschaft. Und da muss man schon einiges machen, um in Rom also dafür angeklagt zu werden. Es berichtet uns der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius von diesen ganzen Vorgängen, ist also ganz spannend. Später wird dieser Archelaus dann, als man in Rom ihm so ein bisschen den Prozess macht, wie das so oft gemacht wurde, der wird dann woanders hingeschickt. Ne? Archelaus wird dann nämlich zu Asterix und Obelix geschickt, der muss nämlich nach Gallien. Ja. So. Und während der in Rom ist, weil da jetzt verhandelt werden muss, ob er nicht ein bisschen zu hart durchgegriffen hat, kommt eine Delegation von 50 Juden und spricht vor. Und was sagen sie? Im Wesentlichen sagen sie genau das, was hier im Gleichnis steht. Im Gleichnis steht, aber sein Volk hasste ihn und sandte ihm eine Abordnung nach, um ihm sagen zu lassen, dass sie ihn nicht zum König haben wollten. So ziemlich genau das haben sie dem auch gesagt. Haben gesagt, also den Archelaus, mach mit dem, was er will, aber schick ihn nicht zu uns nach Hause zurück. Das gibt nur Blut und Tränen. Und das ist die Geschichte. Sicherlich eine Geschichte, die lag gerade mal 25 Jahre zurück, das ist nicht so viel. Schon gerade in einer Zeit, wo es jetzt nicht so viele Neuigkeiten gab und solche Geschichten sich lange hielten und tradiert wurden. Das war so eine brandneue Geschichte. Und wir können sie in Jesus benutzen, also eine lokale Geschichte, etwas bei den Leuten in Jericho und knüpft daran an mit seinem Gleichnis. Das heißt, wenn Jesus von einem strengen und harten Herrn spricht, dann wissen die Leute, wen er meint, und sie denken nicht an den lieben Gott. Wenn er am Ende davon spricht, dass die Feinde getötet wurden, dann stimmt auch dieses Detail. Anlässlich eines jüdischen Opferfestes hatte dieser Archelaus 3000, die sich gegen ihn empört haben, an einem Tag niedermetzeln lassen. Also das war ein Massakertyp. Und das ist auch schon das Ende der Geschichtsstunde. Also Jesus ist in Jericho, er erzählt diese Geschichte. Und bei aller Liebe zum Detail, woran werden die Leute damals gedacht haben? Sie werden nicht an den lieben Gott gedacht haben, sie werden daran gedacht haben, ja, so ging es vor kurzem hier auch noch zu. Bei jedem Gleichnis, das wir lesen, stellt sich ja immer die Frage, welches Gottesbild wird da transportiert oder welches Jesusbild wird transportiert? Was wird uns denn über Gott mitgeteilt? Entweder durch das Gleichnis selber, manchmal aber auch durch unsere Tradition der Auslegung. Und die klassische Deutung dieses Gleichnisses macht mir da ein wenig Kopfschmerzen. Wenn der hochwohlgeborene Mann in diesem Gleichnis Gott ist oder auch Jesus sein soll, wie manche sagen, dann klemmt das. Jesus war Sohn von Josef und Maria. Ja, der hatte zwar einen guten Stammbaum, aber hoch wohlgeboren, als solch einer hätte ihn niemand bezeichnet. Gerade haben wir die Geschichte gelesen, wir haben sie nicht gelesen, aber ihr hättet sie gelesen, wenn ihr im Kapitel 17 eingesetzt hättet, oder 18, ja, nur unmittelbar vorher, wie Jesus bei Zachäus einkehrt. Zachäus, den kennen wir alle, ja, der kleine Zachäus auf dem Baum und so, ne? Aber er kehrt dort nicht als strenger und harter Herr ein. Und er erntet nicht, wo er nicht gesät hat. Er nimmt nicht, was ihm nicht gehört. Und gibt es dem, der schon viel hat. Und er schlachtet auch nicht diejenigen ab, die seine Feinde sind. Alles, was wir gerade über Jesus gelernt haben, ist was anderes. Ist ja eher umgekehrt. Jesus ruft dazu auf, die Feinde zu lieben. Er ruft den reichen Jüngling dazu auf, auch gerade erst passiert, im Lukas-Evangelium, abzugeben. Und eben nicht zu nehmen. Schon gar nicht das, was ihm nicht gehört. Und Zachäus hatte gerade, das wird uns gerade berichtet, hatte einen Plan gemacht, wie er das, was er unrechtmäßig genommen hatte, zurückgeben kann. Wiedererstatten. Das Lukas-Evangelium, Freunde, das ist in kürzester Zusammenfassung, ist ein Roadmovie. Das ist eine Reisegeschichte. Es geht im Lukas-Evangelium auf Jerusalem zu. Jesus und seine Leute kommen eben jetzt durch Jericho und auch in diesem Kapitel 18, also kurz zuvor, hatte Jesus eine glasklare Leidensankündigung gemacht. Eine der ganz berühmten Leidensankündigungen, wo er gesagt hat, also passt mal auf, hört mal zu. Das und das wird passieren, und zwar detailliert. Ja, sie werden ihn nehmen, sie werden ihn verspotten, sie werden mich foltern, kreuzigen, und am dritten Tage werde ich auferstehen. Das hatte er gerade gesagt. Dort wird sich erfüllen, was die Propheten gesagt haben. Und der nächste Vers, der dann folgt, Vers 34, lautet: Doch sie verstanden kein Wort. Die Bedeutung blieb ihnen verborgen und sie begriffen nicht, wovon er sprach. Und dann muss Jesus erneut reagieren, weil es ja offensichtlich nach Jerusalem geht. Das ist, was er jetzt angekündigt hat, steht unmittelbar bevor. Und er muss nochmal reagieren, weil dieser ganze Reisetrupp um ihn herum, so sagt es ja unser Vers am Anfang, 11, die waren ja ganz aufgeregt. Die haben gesagt, jetzt geht's nach Jerusalem. Und da wird Bambule gemacht. Da machen wir richtig Randale. Dann gibt's richtig auf die Glocke für die Römer. Dann wird aufgeräumt. Und Jesus kriegt das mit. Und deswegen sagt er ja, oh, einen Moment, ich erzähle euch mal ein Gleichnis. Alle dachten, jetzt kommt nicht mehr der liebe Jesus nach Jerusalem, jetzt kommt der harte und strenge Richter, der mit seinen Feinden angemessen umgeht. Und vielleicht ist das der Moment, wo Jesus mit seinem Trupp da in Jericho an diesem Palast vorbeikommt oder was von dem Palast noch übrig ist. Und das ganze Gleichnis ist wie eine riesige Ironie. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben, das hättet ihr wohl gerne. Dass es so abläuft. Das wird euch so gefallen. Dass ich das genauso mache wie dieser Herr in diesem Gleichnis. Dass ich jetzt nach Hause komme. Dass ich den Strengen und Harten raushängen lasse. Dass ich denen gebe, die schon viel haben. Dass ich es genauso mache, wie ihr Macht erfahren habt in den letzten 200 Jahren, besonders unter den Römern. Und deswegen braucht dieses Gleichnis an dieser Stelle gar keine Deutung. Also es ist ja kein erklärtes Gleichnis. Die Menschen oder seine Jünger werden begriffen haben, so wie in dem Gleichnis ist Gott eben nicht. Und so wird er nicht handeln in Jerusalem. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und wird das genaue Gegenteil tun, nämlich sich festnehmen, foltern und töten lassen für uns. Und dann lesen wir dieses Gleichnis 2000 Jahre später. Und wir kennen vielleicht nicht mehr den geschichtlichen Hintergrund, vielleicht auch nicht diese beißende Ironie, die Jesus den Leuten vor Augen malt. Aber wir merken vielleicht bei genauem Hinsehen, dass wir nicht viel besser sind. Dass wir oftmals nicht viel besser sind als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger damals. Damals war Jesu tot. Das Problem, die Lösung für das Problem von Sünde und Verlorenheit. Und das war damals schon eine Lösung, auf die würden wir auch heute nicht kommen. Die hätten wir nicht erwartet. Die ist überraschend. Die haben sie auch gar damals nicht begriffen. Wenn er sein Leiden ankündigt und sagt, er wird auferstehen, dann denken die, dann sagt der Text, sie verstehen nichts davon. Warum verstehen sie nicht? Verstehen sie nicht, weil, wie wir manchmal sagen, naja, das war vor 2000 Jahren, die waren halt noch dumm damals, aber wir sind heute einen Schritt weiter. Oder verstehen sie nicht, weil wir sagen, naja, wir haben Abitur. Mindestens mittlere Reife oder irgendwie sowas. Also wir waren in der Schule. Wir können sowas verstehen. Wir können Worte verstehen, die Jesus sagt. Oder verstehen wir es nicht? Heute nicht, wie damals nicht, weil in unserem Herzen immer noch eine DNA einprogrammiert ist, eine Natur sich breit macht, die alles mit den Mitteln von Macht und Gewalt lösen will und die nicht begriffen hat, wie Jesu Methode der Liebe funktioniert. Weil wir diese Härte und diese Vergeltung in uns haben und in uns tragen, der Gott, der erntet, wo er nicht gesät hat und nimmt, was ihm nicht gehört, ist aber nicht der Vater Jesu Christi. Aber das Beunruhigende ist, es ist der Gott vieler Christen. Man muss nur in die Geschichte schauen und eigentlich auch in die Gegenwart. Christen, die gerne auch mal endlich mal am Hebel der Macht sitzen wollen, um zu zeigen, wo es lang geht. Christen, die gerne Recht haben, auch wenn andere dadurch benachteiligt werden. Christen, die dir ganz schnell ein Ticket für die Hölle ausstellen, wenn du anders bist, anders glaubst, anders liebst. Schau dir die Medien, das wird ganz viel gemacht. Christen, die wie eingangs erwähnt durchaus eine gewisse Lust haben am Tod der vermeintlichen Feinde. Und das ist eine Härte, die Jesus mit diesem Gleichnis voll spiegelt. Es ist ein Spiegel, den er uns vorhält. So tickt ihr. Deswegen findet ihr das Gleichnis gut und sagt, ja, so läuft's wohl. Ne? Schön nach dem Leistungsprinzip. Ne? Wer viel hat, dem wird noch gegeben. Wer gut gewirtschaftet hat, ne? Wenigstens zur Bank hättest du es bringen können. Das ist ein Spiegel. Und dieser Spiegel wird uns vorgehalten, weil Jesus sagt, und jetzt schaut mal, was ich mache. Das Reich Gottes ist genau das nicht. Das Reich Gottes ist, ich gehe da jetzt hin. Und dann habe ich so viel Liebe in mir, dass ich das Problem der Sünde und der Verlorenheit mit Liebe lösen werde und nicht mit Gewalt. Ich bin ja ein Nachfolger Jesu und deswegen, wenn ich solche Gleichnisse lese und wenn sie mich beunruhigen und wenn ich sie studiere, dann habe ich immer im Hintergrund, ich möchte mich verändern, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte kapieren, was er gesagt hat. Ja? Ich möchte nicht, dass über mich gesagt wird, er hat das ganze Evangelium durchgelesen und die anderen auch mehrmals und er hat nichts begriffen von dem, was da stand. Aber diese Beurteilung überlasse ich anderen. Ich folge also Jesus auf dem Weg, innerlich. Ich gehöre zu dieser Truppe dazu. Ich gehe mit nach Jerusalem, wo es hingeht. Und dort wird genau das passieren, was Jesus angekündigt hatte. Er hat es gesagt. Ja. Er geht bis ans Kreuz. Er geht bis ins Grab. Und er steht wieder auf. Das ist der Jesus, den ich kenne und dem ich folge. Nicht der, der seine Feinde vor seinen Augen abschlachten lässt. Daher will ich von Jesus lernen. Ich möchte mir diesen Spiegel vorhalten lassen und mich fragen lassen, Mensch, wie oft habe ich denn auch Härte in mir, Strenge oder verfahre nach dem Prinzip, wir nehmen es dem, die wenig haben und geben es denen, die viel haben. Und wenn ich diese Gedanken in mir aufkommen sehe, auch diese Härte, wenn ich zu hart bin mit Menschen und in ihrem Umgang und dann sehe, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist, dann muss ich mich einmal mehr, wie unsere Kinder heute hier, hinsetzen und lernen. Lernen von Jesus. Nochmal am Anfang anfangen, vielleicht bei der Bergpredigt. Das ist ein guter Anfang. Ja? Das war der Anfang auch für Jesus. Da redet er eben nicht von Strenge und Härte und von Niedermachen, sondern da redet er von den Friedfertigen. Redet von den Sanftmütigen. Die werden nämlich das Erdreich besitzen. Amen.